Zwei Stunden später, am Donnerstagmorgen, befand sich Walde auf dem Weg zur Pathologie. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, als er die Stufen des grün gefliesten Treppenhauses im Stil der frühen 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hinunterging, warum sich die Pathologien, die er kannte, ausschließlich im Keller befanden. Dr. Hoffmann begrüßte ihn wie gewöhnlich in seiner hyperaktiven Art, die auch nach 12-stündiger Nachtschicht ungebrochen schien. »Kennen Sie den?« Wieder bessere Vorahnung schüttelte Walde den Kopf. Er war froh, einen Händedruck vermieden zu haben. Die meisten Ärzte wuschen sich ja schon bei den lebenden Patienten kaum mehr die Hände. Sollten Pathologen da mehr Sorgfalt walten lassen? »Also«, Dr. Hoffmann versuchte, seine Gesichtsmuskeln unter Kontrolle zu halten. »Kommt ein Skelett zum Arzt?« Er schaute Walde erwartungsvoll an. »Fragt der Arzt?« Es gelang ihm nicht mehr, sich zu beherrschen. Er platzte lachend heraus. »Warum so spät?« Walde lächelte gequält, etwa so, wie es ihm in einem Fotoautomaten gelungen wäre. Er sagte sich, dass Dr. Hoffmann bei der 5. Wiederholung dieses Witzes nicht mehr von ihm erwarten konnte. »Übrigens, Ihr Kollege, Herr Trabbel, war auch schon da.« Hoffmanns Grinsen war noch breiter geworden. »Grabbe«, korrigierte Walde. »Wir waren für 8 Uhr hier verabredet. Hat er gesagt, warum er weg musste?« »Nein.« Hoffmanns Grinsen drohte inzwischen, seine Mundwinkel zu überdehnen. »Er ist sehr höflich und spricht nicht, wenn er den Mund voll hat.« »Hatte er das?« Hoffmann prustete los. »Die Medusa hat ihn erschreckt.« Walde nickte. »Wir nennen sie intern so. Die Frau mit den Aalen.« Hoffmann war wieder ernst geworden. »Sie wissen schon.« Sie waren in den Untersuchungsraum gelangt, wo eine weibliche Person mit geöffnetem Brustkorb auf dem Untersuchungstisch lag. Das wallende Haar war getrocknet und umkränzte wie ein Strahlenkranz ihren Kopf. Walde kämpfte mit dem unangenehmen Karbolgeruch, der den gesamten Sauerstoff verdrängt zu haben schien. Ein Mann in weißer Kunststoffschürze spritzte mit dem Schlauch die Rinne aus, in der um die Leiche herum eine zähe Brühe hing. »Spielt ja bei uns eigentlich überhaupt keine Rolle, aber die Frau sah vor ein paar Tagen noch verdammt gut aus«, kommentierte der Pathologe. »Bevor sie...« »Ertrunken ist«, ergänzte Walde. »Nein, ertrunken ist sie mit Sicherheit nicht.« »Wie bitte?« »Die anderen 4 sind ertrunken bei unserer Medusa.« Er tätschelte den aufgedunsenen Oberarm der Toten. »Vermute ich entweder eine Entzündung des Herzmuskels oder eine allergische Reaktion auf Penicillin als Todesursache. Ihren vernarbten Mandel nachzuschließen, muss sie oft an Mandelentzündung gelitten haben. Das ist ihr wohl aufs Herz geschlagen. Genaueres kann ich Ihnen erst sagen, wenn die Laborergebnisse vorliegen.« Eine der beiden Schwingtüren öffnete sich langsam. Grabbe lugte vorsichtig herein. »Sorry, Chef, ich bin nicht zu spät.« Grabbe blieb zwischen den Türen stehen. »Ich war schon...« Er stockte. »Aber dann musste ich...« »Ist gut, warte draußen auf mich.« Die Flügeltüren schlugen zu. Der Mann hielt den Strahl des Schlauches nun auf die Bodenfliesen. Walde trat ein paar Schritte zurück. »Sie sagten, nicht ertrunken«, nahm er den Faden wieder auf. »Der Todeszeitpunkt der anderen deckt sich in etwa mit dem der Havarie des Schiffs, aber sie hier war da schon zwischen 12 und 14 Stunden tot.« »Stirbt man denn so ohne weiteres an einer Herzmuskelentzündung?« »Die Frau war doch noch ziemlich jung«, wollte Walde wissen. »Etwa Anfang 20, sicher ein ungewöhnlicher Tod für eine so junge Frau und darüber hinaus für eine, ich vermute mal, Afrikanerin. Nach den Einstichen zu schließen, die ich gefunden habe, muss sie höchstens 48 Stunden vor ihrem Tod untersucht worden sein. Übrigens haben alle 5 die gleichen Einstiche. Sie scheinen einem Gesundheitscheck unterzogen worden zu sein. Ansonsten habe ich keine Auffälligkeiten bei ihr gefunden. Sieht man einmal von den Verletzungen ab, die ihr die Aale zugefügt haben. Da vermute ich mal, dass die Tiere sich auf die Medusa gestürzt haben, weil sie schon länger tot war. Vielleicht hat auch das noch in Resten vorhandene Penicillin als Lockstoff gedient, aber ich kenne mich besser mit Würmern und Maden aus. Aale sind nicht ganz mein Gebiet.« »Gibt es Spuren von Fremdeinwirkung?« fragte Walde, der versuchte, das Thema zu wechseln. Gespräche über verschiedene Stadien von Maden in Bezug auf die Feststellung von Todeszeitpunkten gehörten zu den Lieblingsthemen des Spezialisten. »Bei ihr nicht, aber bei 2 der Männer deuten ein paar Monate alte Narben an Gesäß und Rücken auf Folter hin.« Hoffmann zog eine der langen Schubladen an der Wand auf und schlug ein Tuch zur Seite. Darunter erschien der schmale Körper eines farbigen Mannes. »Helfen Sie mir mal!« Hoffmann deutete auf den Hüftknochen, den Walde fassen sollte. Gemeinsam drehten sie die Leiche zur Seite. Walde sah die dunklen Verfärbungen an Gesäß und Rücken, die teilweise wie in Lehm eingegrabene Wagenspuren aussahen.
Gott, oh Gott, entfuhr es Walde.
Der hat dem armen Teufel auch nicht helfen können. Es müssen einfach bessere Einwanderungs- und Asylgesetze her. Wem es einigermaßen gut in Afrika geht, der will da gar nicht weg. Was sollte er auch in unserem kalten Klima? Das meine ich nicht nur meteorologisch. Wir haben Gegenstände aus Ghana, Togo und Frankreich bei den Toten gefunden.
Ghana ist weniger problematisch, ich würde eher auf Togo tippen. Das passt auch zu den Folterspuren. Die sind typisch für die FAT.
Wer ist die FAT und woher wissen Sie so gut Bescheid? Fragte Walde erstaunt. Hoffmann deckte den Toten wieder zu und schob die Lade in den Schrank zurück.
Das sind die togoischen Streitkräfte, die Force Armée Togolaise. Ich war als Entwicklungshelfer in Togo und dann nach dem Facharzt nochmals als Mitarbeiter bei Ärzte ohne Grenzen. Ich habe 4 Jahre in Afrika verbracht und bin auch heute noch Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International verbunden und durch sie auf einem einigermaßen aktuellen Stand. In Togo läuft es zurzeit ganz beschissen. Da herrscht ein absolutes Willkürsystem. Allein schon der Umstand, als Aktivist von Amnesty International entlarvt zu werden, kann den Tod bedeuten. Die echte politische Opposition wird gnadenlos verfolgt und mit extralegalen Urteilen aus dem Weg geräumt.
Was heißt extralegale Urteile? Fragte Walde.
Da werden einfach mal 2 Dutzend oder mehr sogenannte Staatsgegner ohne Urteil hingerichtet. Da werden Familienangehörige von Oppositionellen tagelang ohne Kleidung und Nahrung eingesperrt oder gefoltert. Da verschwinden Menschen auf Nimmerwiedersehen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen einen Kontakt zur örtlichen Gruppe von AI herstellen.
Danke. Wie lange sind Sie heute noch im Dienst? Fragte Walde.
Auf jeden Fall, bis die Laborergebnisse kommen und der vorläufige Bericht diktiert ist. Ich rufe Sie an.
Walde bat, lassen Sie sich unbedingt mit mir verbinden. Und falls Sie auch die Kontaktadresse von Amnesty haben.
Hoffmann runzelte die Stirn.
Ich habe gerade darüber nachgedacht.
Viele Amnesty-Mitglieder sind gar nicht so gut, auf die Polizei zu sprechen.
Das liegt ja in der Natur der Sache. Auch die deutsche Justiz ist schon hin und wieder ins Blickfeld von AI geraten. Hauptsächlich waren das Vorfälle aus der Terroristenzeit. Und die Polizei spielt oft genug Helfershelfer, wenn es um Zwangsabschiebungen geht. Ich werde mich wohl selbst kümmern, bevor ich vergeblich nach jemandem Ausschau halte.
Hoffmann suchte nach den passenden Worten.
Der mit Polizisten klarkommt.